Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Hallo zum frischen Podcast vom Update am 6. August. Und an dem geht es bei uns natürlich auch um das, was die CDU vorgeschlagen hat. Die wollen ja ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr einführen. Also entweder Wehrpflicht oder irgendwas Soziales. Wenn das denn tatsächlich kommen würde, irgendwann mal. Wie fändet ihr das?
Ich finde das mit der Wehrpflicht nicht so gut, aber den Zivildienst primär einzuführen und Jugendliche zu zwingen, erstmal was Soziales zu machen und diesen ganzen Prozess der Entscheidungsfindung, was man denn letztendlich werden will, ein bisschen zu strecken, halte ich für sehr sinnvoll.
Wo die Vorteile liegen, wo die Nachteile, all das werden wir klären in dieser Ausgabe. Biometrische Daten interessiert uns auch noch. Die haben wir ja alle, diese biometrischen Daten, ne? Also unsere Fingerabdrücke nämlich oder unsere Augen, unsere Iris. Die nutzen wir zum Beispiel, um das Handy zu entsperren oder für Ausweisdokumente. Biometrische Daten, dachte man, seien sicher, ziemlich sicher zumindest, sind sie aber überhaupt nicht. Es gibt einen richtig großen Schwarzmarkt dafür. Und wo diese Daten landen, was mit ihnen passiert, auch das ist Thema in dieser halben Stunde. Und ihr werdet erfahren, warum die Call-a-Bike-Räder von der Bahn nicht mehr in Parks oder in Hinterhöfen abgestellt werden dürfen. Gibt es eine Strafe, wenn ihr das macht? Das steht drin in der neuen AGBs von der Bahn. Und das hat eben auch etwas damit zu tun, dass es so viele Konkurrenzräder gibt, die Städte zumüllen. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova Update.
Was will die CDU eigentlich? Also will sie, dass sich Menschen engagieren für die Gesellschaft? Oder geht es eigentlich nur darum, billige Arbeitskräfte zu finden, die Vollzeit, aber nicht für volle Kohle auf dem Stellenplan eingerechnet werden? Ihr habt es ja mitbekommen, die CDU will die sogenannte allgemeine Dienstpflicht einführen. Das kann Bundeswehr sein, ja, oder auch ein sozialer Beruf. Denn, wissen wir, Bundeswehr hat zu wenig Nachwuchs und Pflegenotstand gibt es auch. Und naja, man kann der Gesellschaft ja auch was zurückgeben. Das ist natürlich auch ein Gedanke, der in diesem ganzen Ideenkonstrukt steckt. Was haltet ihr eigentlich von diesem verpflichtenden Gesellschaftsdienst? Unsere Reporterin Rebecca Endler war mit dieser Frage heute bei euch unterwegs.
Es wird gerade diskutiert, den Wehrdienst wieder verpflichtend einzuführen. Was haltet ihr davon?
Also willst du eine ernsthafte Antwort?
Ja, okay. Ja. Deutschlandfunk, bitte eine ernsthafte Antwort.
Ich finde das mit der Wehrpflicht nicht so gut, aber den Zivildienst primär einzuführen und Jugendliche zu zwingen, erstmal was Soziales zu machen, und halte ich für sehr sinnvoll.
Wird nicht sogar diskutiert, die Dienstpflicht einzuführen?
Also man hat quasi die Wahl zwischen Bundeswehr oder technischem Hilfswerk oder sozialen Einrichtungen.
Okay, dann das finde ich dann genau wiederum gut, sich die Zeit zu nehmen nach dem Abitur. Oder
auch wenn es verpflichtend ist, weil im Grunde genommen die Möglichkeit hast du ja jetzt auch. Das nennt sich ja freiwilliges soziales Jahr. Hat das einer von euch gemacht?
FSJ nicht.
Ja, die Frage ist ja, warum habt ihr das nicht gemacht?
Aber mir hätte es, glaube ich, tatsächlich geholfen, wenn ich vorher so ein Jahr gehabt hätte, wo es dann heißt, orientier dich und dann guck mal, bevor man dann irgendwie 10.000 Sachen anfängt und abbricht.
Und wäre irgendeiner von euch bereit, tatsächlich zum Bund zu gehen, wenn ihr jetzt ein Jahr leisten müsstet?
Nein.
Ich war ein halbes Jahr beim Bund.
Was? Ein halbes Jahr?
Ja, ich habe eine Offiziersausbildung angefangen. Das war dann aber doch nicht so meins. Und ich habe viel gelernt in der Zeit, aber wenn man mich jetzt nochmal einziehen würde, weil der große Krieg ausbricht, ich müsste auch nochmal alles quasi neu lernen. Und dadurch entsteht kein Sicherheitsgefühl, glaube ich.
Es wäre ganz gut, wenn es verpflichtend wäre, weil sich zu wenig Leute dafür melden, den Bundesfreiwilligendienst zu machen.
Hast du irgendwas geleistet?
Ja, ich habe Zivildienst gemacht. Also ich fand den Zivildienst super und glaube, dass es eine wichtige Erfahrung ist, die man nach dem Abitur macht.
Das ist bei der Arbeiterwohlfahrt gemacht und sie haben sich sehr beschwert, dass die jetzt weniger Leute haben durch den Bundesfreiwilligendienst, weil es eben zwar noch Leute machen, aber eben weniger. Wenn es so nicht funktioniert, ist es vielleicht durch den Zwang einfach besser, das zumindest ein bisschen abzufedern.
Das ist dann quasi Zwangsarbeit, streng genommen. Ist das trotzdem vertretbar?
Ja, mit so einer knüffeligen Frage habe ich nicht gerechnet.
Um irgendwie mündige und reflektierte Bürger zu erziehen, da ist es wichtig, vielleicht auch zu lernen, was das bedeutet, nämlich in diese Pflegeberufe reinzugehen, die alle unterbezahlt werden.
Was ich aber kritisch daran sehe, ist, dass halt dann ungebildete Hilfskräfte, die gerade frisch aus der Schule sind, da den Pfleger spielen sollen und dann als Ersatz dienen sollen für Leute, die eigentlich eine dreijährige Ausbildung und am besten noch 5 Jahre Berufserfahrung oder so mindestens mitbringen müssten, um diesen Job gut zu machen.
Also ich finde das eine riesige Zeitverschwendung, das ist ein bisschen unfair. Jetzt war die ganze Zeit G8 und die Studenten waren noch nicht mal 18 im ersten Semester und jetzt wird wieder G9 eingeführt und man soll noch ein Jahr Dienst leisten. Und dann ist man ja wieder 2 Jahre älter als die jetzigen Studenten. Das ist alles ein bisschen unfair.
Hast du Zivildienst gemacht?
Ich habe keinen gemacht. Das hätte mir aber sicherlich gut getan. Kann ich jetzt im Nachhinein sagen.
Wieso?
Also meine soziale Ader ist vollkommen verkümmert.
Was hat dich denn damals davon abgehalten, ein freiwilliges soziales
Jahr zu machen? Weil ich unbedingt fertig werden wollte. Dann auch vielleicht eher die kapitalistische Ader in mir gedacht, nee, jetzt schnell studieren, fange jetzt an zu studieren, ich ziehe das in Regelstudienzeit durch und dann verdiene ich ganz viel Geld. So, jetzt denke ich mir, das hätte man auch vielleicht anders machen können.
Ich glaube, ich hätte es gemacht. Das Doofe ist, dadurch, dass es ja keiner machen musste in dem Zeitraum, wärst du dann halt ein Jahr zu spät zur Uni gekommen. Also später als alle anderen. Wenn alle das machen müssen, dann ist das irgendwie was anderes. Also ich wäre auf jeden Fall zur Bundeswehr gegangen, wenn der Wehrdienst da gewesen wäre.
Du wärst auch zur Bundeswehr gegangen?
Ja. Ich brauche mal einen, der mir in den Arsch tritt. Ja, würde das ganz gut passen, ja.
Das ist doch wenigstens mal eine ehrliche Antwort. Kann natürlich auch sein, dass man ab und zu mal so einen kleinen Arschtritt braucht. Das verpflichtende Gesellschaftsjahr, das ist eine Idee von der CDU, wird heute sehr stark diskutiert. Und wir werden noch viele, viele Jahre über diesen Vorschlag sprechen. Wieso, weshalb, warum, das werdet ihr gleich erfahren von Christian Thiels. Der ist Verteidigungsexperte der Tagesschau und wird das ganze Thema hier für uns nochmal einschätzen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Teile der CDU wollen die Wehrpflicht wiederbeleben. Von sogenannter allgemeiner Dienstpflicht spricht die CDU für Männer und für Frauen. Und was ihr davon haltet, wie ihr das seht, das haben wir ja gerade schon sehr differenziert von euch hier gehört. Die Parteien im Bundestag, die bewerten den Vorschlag der CDU so.
Paul Ziemiak, CDU.
In diesem verpflichtenden Gesellschaftsjahr kann sich jeder junge Mensch, egal ob Mann oder Frau, entscheiden, welchen Dienst er für die Gesellschaft leisten möchte. Das kann bei der Bundeswehr an der Waffe sein oder in einer sozialen Einrichtung, zum Beispiel in der Pflege.
Fritz Felgentreu, SPD.
Wenn wir sagen, wir wollen für Dinge, die wir einfach brauchen in der Gesellschaft, für unsere Sicherheit, für die Feuerwehr, für das technische Hilfswerk, für ganz viele soziale Anliegen, brauchen wir ein Jahr, das du uns zurückgibst, dann glaube ich, ist das eine sinnvolle Debatte, die wir uns als Gesellschaft auch wirklich leisten können.
Alexander Gauland, AfD.
Insofern ist eine allgemeine Dienstpflicht richtig, gut. Das sollte auch für Frauen gelten. Dafür haben wir die Gleichberechtigung. Und wenn die Deutschen das in ihrer Mehrheit wollen, sollte das die Regierung umsetzen. Ich wäre sehr dafür.
Tobias Lindner, Bündnis 90, die Grünen.
Also für ein soziales Pflichtjahr müsste man vermutlich das Grundgesetz ändern. Das heißt, da bräuchte die CDU eine Zweidrittelmehrheit in diesem Land. Die wird sie dafür nicht bekommen.
Konstantin Kuhle, FDP.
Es ist die Aufgabe der Politik, das attraktiver zu machen, durch mehr Anreize, durch eine bessere Bezahlung und nicht hier eine pseudomoderne Debatte darüber in der Union anzustoßen, dass man eine moderne Dienstpflicht wieder einführt.
Ja, was ist das jetzt? Ist das eine Verpflichtung? Macht das wirklich Spaß? Bringt das Freude? Holen wir uns mal eine Einschätzung von Christian Thiels. Der ist Verteidigungsexperte bei der Tagesschau. Christian, als du diesen Vorschlag gehört hast, Wehrpflicht wieder auferstehen lassen, was war denn dein erster Gedanke?
Schon wieder. Die Debatte ist ja nicht das erste Mal, dass wir sie führen. Seit vor 7 Jahren die Einberufung zum Grundwehrdienst, so heißt das ganz technisch, aber eigentlich die Aussetzung der Wehrpflicht beschlossen worden ist. Und jetzt kommt man wieder und sagt, naja, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Und jetzt die Begründung zu sagen, naja, weil wir so wenig Leute haben, die in der Pflege helfen, da holen wir die Wehrpflicht zurück, damit dann auch wieder Zivis da sind, die dann in der Pflege helfen. Das fand ich schon relativ das Pferd von hinten aufzäumen. Eigentlich muss man sagen, entweder braucht man eine Wehrpflicht aus sicherheitspolitischen Gründen oder man braucht sie nicht. Und dann muss man das debattieren. Aber so rum fand ich es schon ein bisschen seltsam.
Oder man braucht billige Arbeitskräfte?
Ja, das ist natürlich ein Argument zu sagen, wenn so ein Zivildienstleistender, auch ein Wehrpflichtiger, kriegt relativ wenig Geld und qualifiziertes, gutes Personal, gerade in der Pflege, ist teuer. Wir wissen, dass die Pfleger sowieso im Moment schlecht verdienen. Das heißt, wenn man mehr Leute in diesen Bereich locken wollen würde, überhaupt in Sozialberufe, müsste man mehr Geld auf den Tisch legen. Das müssen wir uns gesellschaftlich möglicherweise auch das kosten lassen. Aber wenn man dann sagt, das macht man dann mit irgendwelchen schlecht bezahlten Hiwis, dann ist es vielleicht billiger für die Gesellschaft. Ob das der richtige Weg ist, da habe ich persönlich zumindest große Zweifel dran.
Zwei Gedanken, die ich jetzt noch hatte, was jetzt so diese Verpflichtung angeht. Ne? Also entweder denkt man bei einer Verpflichtung, jetzt habe ich erst recht keinen Bock, wenn ich das machen muss, ja. Oder man denkt eben, naja, bevor ich gar nichts mache, mache ich lieber das. Wie siehst du das?
Ich glaube, beides ist ein bisschen richtig. Man wird immer die Leute haben, die sagen, boah, jetzt muss ich da irgendwie so einen Pflichtdienst übernehmen, da habe ich nur überhaupt keinen Bock drauf. Und dann wird es diejenigen gehen, die das aber entweder schon von Anfang an oder im Laufe der Zeit eigentlich als ganz spannend ansehen. Wenn ich mich erinnere an meine Bundeswehrzeit, da hatte ich am Anfang jetzt auch nicht riesen Euphorie, dass ich da hin musste. Aber im Laufe der Zeit habe ich da so einiges mitgenommen, auch vor allen Dingen so an gesellschaftlichen Dingen. Also man hat ja mit Leuten zu tun, mit denen man sonst gar nichts zu tun hätte, wenn man so aus einem behüteten Haus kommt und alles ist zu Hause ganz nett und schön und man wird vielleicht auch ferngehalten von solchen Leuten, die man dort kennenlernt, die aus ganz anderen gesellschaftlichen Schichten kommen. Also das, glaube ich, kann auch eine große Chance sein und kann dann auch gesellschaftlich durchaus spannend sein, wenn man die Leute in so einen Dienst gibt. Aber man muss auch damit rechnen, dass viele sagen, da wird mir ein Jahr wahrscheinlich meiner Lebenszeit geklaut. Was soll das eigentlich?
Dieses sogenannte Gesellschaftsjahr, also für Männer und Frauen, bräuchte ja eigentlich eine Verfassungsänderung, um es durchzubekommen. Bedeutet also eine Zweidrittelmehrheit. Wie lange werden wir denn dann jetzt über diese Idee noch sprechen? Zieht sich das jetzt mitunter über Jahre?
Naja, das Thema wird sicherlich immer wieder kommen, die allgemeine Dienstpflicht. Denn die Zweidrittelmehrheit ist ja erstmal nicht abzusehen, dass wir die im Parlament für solchen Zwangsdienst hinbekommen. Der ist ja, wie du es genau gesagt hast, im Grundgesetz verboten. Dafür müsste man es eben jetzt ändern. Was man aber sicherlich debattieren könnte, wäre so ein Modell wie in Schweden. Da gibt es die Wehrpflicht wieder. Die wurde erst ausgesetzt und jetzt wieder eingeführt. Und die nehmen sich nur einen ganz kleinen Teil der Leute eines Jahrgangs, suchen die sich quasi wie die Rosinenpicker raus und sagen, die nehmen wir. Und der Rest macht eben andere Sachen. Und da gibt es einen gesellschaftlichen Konsens dazu, dass man die Wehrpflicht dazu ausgestaltet. Vielleicht kann man ja in dieser Richtung weiter diskutieren und mal gucken, welche Optionen es da überhaupt gibt. Denn alle sind sich einig, eigentlich will man schon, dass es gesellschaftliches Engagement in irgendeiner Form gestärkt wird. Das kann man einerseits sicherlich über bessere Bezahlung machen oder vielleicht mehr Anreize und mehr gesellschaftliche Anerkennung. Man kann aber auch versuchen, es über dieses Vehikel Wehrpflicht vielleicht hinzukriegen. Aber da stehen wir erst am Anfang einer Debatte und ich glaube, die wird uns noch lange begleiten.
Christian Thiels ist Verteidigungsexperte für die Tagesschau und er hat uns noch ein paar Einschätzungen gegeben zum Vorschlag der CDU, ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr einzuführen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das südamerikanische Venezuela ist in den letzten Jahren ja extrem verarmt, obwohl es viel Erdöl besitzt. Gibt es Klopapier, Medikamente oder Essen zum Teil nur noch auf dem Schwarzmarkt? Staatsoberhaupt Nicolas Maduro schiebt die Verantwortung immer wieder auf Verschwörer. Gestern gab es auf ihn einen mutmaßlichen Anschlag und dass es ein Anschlag war, wird aber eben auch bezweifelt. Katrin Silka aus unserer Nachrichtenredaktion. Erstmal zum Aktuellen. Es gab jetzt schon die ersten Festnahmen, ne?
Genau, insgesamt 6 bisher. Laut Innenminister sollen Sicherheitskräfte diese Verdächtigen dabei bei einer Großfahndung danach festgenommen haben. Zur Identität von denen ist noch nicht so viel bekannt, nur so viel, dass einer letztes Jahr an einem anderen Angriff auf eine Militärbasis beteiligt gewesen sein soll und ein weiterer demnach schon mal nach Regierungsprotesten in Haft war.
Sag uns noch mal kurz, was bei diesem Anschlag jetzt passiert ist.
Darüber gibt es sehr viele Unklarheiten. Maduro, der auch Oberbefehlshaber vom Militär ist, spricht selbst von einem Mordanschlag auf ihn, bei dem dann am Ende 7 Soldaten verletzt worden sein sollen. Aus seiner Regierungssicht haben Attentäter bei der Militärparade gestern 2 sprengstoffbeladene Drohnen gezündet. Das Staatsfernsehen hat auch den Moment übertragen, wo Maduro eine Rede hält und plötzlich ein Knall zu hören ist. Ein Sicherheitsberater von ihm hat danach dann auch noch ein Video von einer dieser Drohnen veröffentlicht, aber das ist bis jetzt nicht unabhängig als echt eingestuft worden, das Video.
Wer steckt denn aus Regierungssicht hinter diesem Anschlagsversuch?
Maduro selbst ist ja linksnational. Er sieht eine gemeinsame Verschwörung von Ultrarechten in Venezuela, von Ultrarechten im Nachbarland Kolumbien, von Hintermännern noch in den USA und auch von Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos. Santos hatte letzte Woche tatsächlich in einem Interview von einem notwendigen Sturz Maduros gesprochen, aber die kolumbianische Regierung hat den Attentatsvorwurf als absurd zurückgewiesen. Und es gab tatsächlich auch schon offiziell Bekenner. Im Netz hat sich eine venezolanische Gruppe in den USA, die sich Flanell-Soldaten nennt, bekannt und sie wirft Maduro Korruption und Verfassungsbruch vor.
Aber es gibt eben auch Zweifel, dass es überhaupt ein Anschlag gewesen ist. Was gibt es da für Informationen?
Ja, zum Beispiel gespeist von Feuerwehrleuten, die ziemlich schnell nach dem Anschlag gesagt haben, nach dem möglichen, dass es vielleicht nur ein Unfall mit einem Gastank gewesen sein könnte. Nach Einschätzung von ehemaligen venezolanischen Militärs ist es außerdem komisch, dass der Ort überhaupt für eine Parade genutzt wurde, weil er schlecht zu schützen sei. Und Sicherheitskräfte hätten demnach insgesamt unprofessionell reagiert. Also alles Indizien sozusagen. Und die Opposition sagt, der Vorfall könnte also nur fingiert gewesen sein. Sie wirft der Regierung vor, damit von der humanitären und wirtschaftlichen Katastrophe im Land ablenken zu wollen.
Also ablenken von der Armut im Land.
Zum einen von der Armut, von der Versorgungskrise in Venezuela und den Plünderungen als Folge der miserablen Wirtschaftsleistung. Die könnte laut IWF dieses Jahr nochmal um 18% einbrechen. Die Inflation wird auf 1 Million% geschätzt. Zum anderen geht Nicolas Maduro seit Monaten gegen Oppositionelle vor, auch mit Gewalt. Maduro hat das Parlament entmachtet. Bei Protesten gegen ihn sind schon viele Menschen gestorben. Und die Opposition warnt jetzt, ob Anschlag oder nicht, diesen Vorfall kann Maduro nutzen, um das verfassungsmäßige Recht auf Protest abzuschaffen. Ja, und damit auch den Protest gegen ihn abzuschaffen, als ein möglicher Weg in eine Diktatur.
In Venezuela herrscht Unklarheit über den Vorfall von gestern. Präsident Nicolas Maduro spricht von einem Mordanschlag. Andere sagen, könnte auch inszeniert gewesen sein. Katrin Silker hatte die Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dass vorher noch keiner auf die Idee gekommen ist, finde ich eigentlich erstaunlich. Weil wenn man es so hört, klingt doch völlig logisch. Also, es gibt eine sogenannte Elfenbeauftragte und die will eine Unfallserie aufklären auf der A2 und zwar mit ihren spirituellen Kräften. Sie will sie nicht nur aufklären, sie will sie sogar beenden. Und die Landesstraßenbaubehörde Hannover hat sie sogar mit zur Autobahn genommen, diese Elfenbeauftragte. Unsere Reporterin Ilka Knigge hat sich diesen ganzen Fall noch mal ein bisschen genauer angesehen. Also Ilka, bitte, wie stellt sich die Elfenbeauftragte das denn vor und was haben Elfen mit Unfällen zu tun? Das sind natürlich die wichtigen Fragen.
Ja, absolut. Also Melanie Rüther, das ist diese Elfenbeauftragte, sagt, sie hätte da an der Autobahn, an der A2, so traurige Energien verspürt. Der Grund wäre, dass Elfen, Zwerge und Trolle sich da irgendwie in ihrem Lebensraum bedroht fühlten und nicht so richtig Platz hätten. Und der Vorschlag, den sie gemacht hat, war dann, sie könnte diese Strecken ja energetisch versiegeln und dann wäre das ja besser. Und mit ihren Ansichten, da ist sie da irgendwie auch nicht ganz alleine. Es gab noch eine zweite Frau, die da auch der Ansicht war, dass das an solchen höheren Energien liegen könnte, und zwar Marion Lindhof. Die ist eine Tierkommunikatorin und die sagt, sie könnte mit Tieren sprechen und die wären da sehr aufgebracht, weil ihnen der Lebensraum weggenommen werden würde.
Ich frage mich gerade, ob wir einfach all die ganze Zeit überhaupt nicht richtig zugehört haben. Kann ja sein. Also wir hören diese Tiere und diese Elfen und Trolle einfach nicht. Ist das eigentlich so eine selbsternannte Elfenbeauftragte?
So wie ich das verstanden habe, ja.
Ja, okay, alles klar.
Ich wüsste nicht von einem offiziellen Elfenbeauftragungs einer Stelle, die einen dazu macht.
Okay, gut. Aber man muss sagen, die Landesstraßenbaubehörde Hannover, die ist da eigentlich ganz entspannt, ne? Also die sagt jetzt, okay, ja, dann guck doch mal.
Genau, also die haben das nicht abgelehnt, sondern gesagt, wir sind eine offene Behörde, die allen Bürgern gerecht werden möchte und viele Aktivitäten unterstützt. Das ist ein Zitat von Friedhelm Fischer, der ist da der Chef der Landesstraßenbaubehörde. Es ist aber jetzt nicht so, als hätte die Behörde diesen Frauen jetzt extra dafür die Gelegenheit gegeben, zu dieser Autobahn zu fahren, damit die da diese Energien verbessern können, sondern die Behörde hat das ganz geschickt gemacht. Die haben die beiden einfach mitgenommen auf eine Streckenkontrollfahrt, die sie da eh gemacht hätten, und haben gesagt, gut, dann könnt ihr jetzt die Straßen und diesen Ort hier versiegeln.
Und wir machen dann nochmal einen Kontrollbesuch, ob das Ganze dann tatsächlich was gebracht hat auf der A2.
Genau.
Vielleicht gibt es da innerhalb des kommenden Jahres weniger Unfälle.
Wer weiß das schon.
Wer weiß das schon so genau.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Naja, also warum sollte man ausgerechnet die auch nicht fälschen können? Ne? Euren Fingerabdruck oder eure Iris. benutzen ja viele, um das Handy zu entsperren zum Beispiel oder eben zu sichern. Und ja, also ich meine, für euch fühlt sich das natürlich auch sicher an. Ist ja euer Finger und euer Auge. Ja. Aber diese biometrischen Daten sind leider gar nicht so sicher wie gedacht. Das gilt jetzt nicht nur für die Geschichte mit dem Handy, sondern auch für Ausweisdokumente. Da sind ja auch Fingerabdrücke drin. Es gibt einen recht großen Schwarzmarkt für biometrische Daten. Und heute Abend läuft eine Doku dazu im Ersten ab 22.45 Uhr. Sabina Wolf kann uns mehr dazu erzählen. Die hat die Doku nämlich gemacht. Sabina, wie groß ist denn das Problem? Wie viele Menschen sind von so einem Diebstahl von biometrischen Daten betroffen?
Also es ist sehr schwer abzuschätzen. Wir haben allein in den USA einen öffentlichen Fall. 5,6 Millionen Bedienstete, Staatsbedienstete in den USA sind von biometrischem Datendiebstahl betroffen. In Indien haben wir selber eine Datenbank rausgefischt. In den Philippinen gab es eine zweistellige Millionenzahl von Betroffenen, auch biometrischer Datenklau. Also das sind sehr wenige Fälle, die wirklich überhaupt öffentlich werden. Und viele Firmen schweigen sich natürlich darüber aus, nach wie vor, wenn auf ihre Datenbanken unberechtigt zugegriffen wurde. Deshalb ist es schwierig, das zu quantifizieren. Aber wir müssen sehen, und das sagen auch Cybersicherheitsexperten, alle Datenbanken sind letztlich irgendwie angreifbar.
Dann lass uns vielleicht mal beim Handy gucken. Also da kann man ja eben ne, mit Fingerabdruck oder eben manchmal auch mit Iris-Scan das Handy dann entsperren. Wie leicht ist es da, biometrische Daten zu fälschen?
Also wenn wir jetzt den umgekehrten Weg anschauen und gucken, wie komme ich denn jetzt hier in das Gerät rein?
Oder so rum, genau.
Ja, das ist jetzt natürlich eine spannende Sache, wenn man da so einen Hack vorbereitet. Wir haben das gemacht für gängige Geräte und haben uns das mal angeschaut. Kommen wir denn mit einer geklauten biometrischen Identität in das Handy des jeweiligen eigentlichen Besitzers rein? Und na klar, es hat geklappt. Wir haben zum Beispiel einen Iris-Scan einfach überwunden, indem wir ein Foto von der Iris gemacht haben, einen Meter Abstand rausvergrößert, am Computer ein bisschen nachbearbeitet. Das hat der Hacker Starbuck für uns gemacht. Und dann eine
Linse. Das heißt, ihr habt vorher ein Bild gefunden desjenigen, dem dieses Handy gehört, irgendwo im Netz rausgesucht und das dann da über das Bild die Iris raus?
Nee, wir haben natürlich niemandem die biometrische Identität gestohlen, sondern wir haben das sozusagen an uns selber ausprobiert. Starbuck hat uns sein Auge quasi geliehen. Wir haben ihn fotografiert und sein Handy dann geöffnet. Das habe ich dann gemacht, indem ich einfach dieses Papier, diese nachbearbeitete Iris, da habe ich noch so eine kleine Linse aus dem Drogeriemarkt draufgelegt. Und dann sah das wirklich schon viel echter aus. Habe das dann vor den Iris-Erkenner gehalten bei dem Smartphone. Und das hat das Gerät nicht gemerkt. Ich war sofort in dem Handy angemeldet.
Das klingt erschreckend einfach.
Das ist total einfach und dasselbe gilt auch für den Fingerabdruck, den man ja wirklich überall klauen kann. Also man hinterlässt Fingerabdrücke überall und man kann die abnehmen, man kann sie nachbearbeiten mit ein bisschen Holzleim. Es kostet alles eigentlich nichts. Und dann kann man einen Abdruck erstellen, wie so eine Plastikfolie zieht, die sich über den Finger drüber. Und wir haben also zum Beispiel einen Fingerabdruckscanner gehackt, der an einer EU-Außengrenze steht. Also das ist dann wirklich schon hochsicherheitsrelevant. Mhm. Wenn solche Geräte, die eigentlich lebenderkennend, so heißt es im Fachjargon, sein sollten, wenn die sich dann so einfach überlisten lassen.
Aber wie kann das sein? Also wird das generell nicht ausreichend geschützt oder ist man da einfach zu naiv? Ist man zu unbedarft? Ich meine, das sind ja Behörden, ne?
Das ist in der Tat eigentlich erschreckend, dass die Geräte so einfach zu überlisten sind, insbesondere diese Fingerabdruckscanner. Im Moment ist die Technik zu teuer, da können wir nur spekulieren, die dann eigentlich eingesetzt werden müsste, um das Ganze sicherer zu machen. Es ist sehr sicherheitsrelevant, auch deshalb, weil wir recherchiert haben, dass der IS gefälschte Fingerabdrücke sehr wohl verwendet für Banktransaktionen. Da haben wir einen Fall. Man kann aber diese Daten auch tatsächlich in gefälschte Papiere einspeisen lassen. Da gibt es im Dark Web Anbieter, die sagen, schick mal irgendwas rüber, Gesicht, Iris, Fingerabdruck, irgendeinen Fantasienamen oder einen echten, geklauten, was auch immer. Also das sind so diese zwei Bereiche, wo der Identitätsdiebstahl verwendet wird. Bisher klassisch Name, Adresse, Geburtsdatum, jetzt zunehmend eben auch mit den biometrischen Daten.
Habe ich denn eigentlich irgendwie eine Möglichkeit, mich dagegen zu wehren, wenn ich das Gefühl habe, da läuft irgendwas schief, da ist irgendwas eigenartig? Weil jetzt mal viel, viel weiter gedacht, ne? Mein Fingerabdruck taucht vielleicht irgendwo auf. keine Ahnung, in irgendeiner Mordermittlung oder sowas, wäre sowas theoretisch auch möglich?
Ja, theoretisch ist es natürlich leider Gottes sehr wohl möglich. Also man kann nur sagen, und das ist egal, ob das Sicherheitsexperten von Ermittlungsbehörden sind oder aber Cybersicherheitsexperten, die sagen eigentlich alle, Datensparsamkeit ist hier das oberste Gebot. Wenn man biometrische Merkmale nicht unbedingt abgeben muss, dann sollte man es auch lassen. Weil Computersysteme heute, wie sie aufgesetzt sind, sind eben nicht sicher. Und deshalb ist es besser, man spart hier mit den Merkmalen, die man einfach nicht ersetzen kann und nutzt da, wo man kann, herkömmliche, möglichst komplizierte Passwörter.
Sabina Wolf hat die Doku Pässe für Kriminelle, biometrischer Datenwandel im Dark Web gemacht. Die läuft heute Abend um 22.45 Uhr im ersten
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kein Umsteigen, kein Warten, dafür ordentlich schwitzi-schwitzi. Ne? Wenn man im Moment mit dem Fahrrad unterwegs ist durch die Stadt, ist man eigentlich sofort seine eigene Dusche. Das Praktische natürlich beim Fahrrad, eigentlich fällt es mit der Parkplatzsuche weg, kann man irgendwo abstellen. Kann jetzt allerdings auch ein bisschen schwieriger werden mit dem Fahrrad, und zwar für alle Kunden von Call a Bike. Das ist der Anbieter der Deutschen Bahn. Ab 1. September wird es nämlich etwas komplizierter, weil man das Rad von Call a Bike an einigen Stellen nicht mehr einfach so abstellen darf. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigger hat dazu recherchiert. Ilka, wo darf ich denn mein Leihrad von Call a Bike in Zukunft nicht mehr hinstellen?
Das ist eine ziemlich lange Liste. Ich habe es mal so ein bisschen aufgeteilt, weil man sonst den Überblick verliert. Einmal sind das Orte, an denen die Call-a-Bikes auffallen und Leute stören. Das ist sowas wie Grünanlagen oder vor Denkmälern. Dann sind es Orte, wo die Räder im Weg stehen, vor Briefkasten, vor Bushaltestellen, auf Gehwegen.
Gerne mal auch mitten auf dem Gehweg.
Genau. Da gibt es so die Regelung, wenn da diese Durchgangsbreite, also die Breite von dem Weg, wo man dann noch langlaufen kann, von 1,60 unterschritten ist, dann ist es nicht mehr erlaubt. Vorher war das 1,50, also aktuell noch, ab 1. September 1,60. Dann verboten ist es vor Feuerwehr- und Rettungsdienst, Anfahrtszonen, vor U- und S-Bahn-Eingängen und nun auch an diesen ganz normalen Fahrradabstellanlagen, Fahrradständern, die sind nämlich nur für Privaträder. Und hinzu kommen auch noch Innen- und Hinterhöfe, weil das sind Orte, an denen die Räder schlecht oder gar nicht mehr wieder eingesammelt werden können von den Mitarbeitern.
Okay, kann ich teilweise verstehen, weil so mein privates Rad würde ich jetzt auch nicht direkt vor den U-Bahn-Eingang stellen. Wie ist es denn an Orten, wo das jetzt nicht ganz so eindeutig ist? Also auch in Parks gibt es ja zum Beispiel Wege, da würde ich jetzt denken, das geht doch, da freut sich doch der Nächste, wenn er da ein Fahrrad findet. Muss ich da eine Gebühr zahlen oder wie wollen die das irgendwie kontrollieren?
Ja, also Parks sind leider komplett tabu. Da musst du dann mit einer Gebühr von 5 € rechnen, weil das Rad ja falsch abgestellt ist und das muss wieder abgeholt werden. Mal so zu den Preisen, 5 €, das ist so der Standard. Das kann aber auch teurer werden, sagt Ingo Prignitz, der ist Pressesprecher bei der Deutschen Bahn.
Wenn Fahrräder auf Hinterhöfen abgestellt werden, wo wir relativ schwer auch sogar rankommen, dann wird diese Gebühr auch noch einmal höher sein. Und wenn Fahrräder auch so abgestellt wird, dass andere behindert werden und das hier wirklich ein gewaltiger Aufwand von uns zu treiben ist, dann kann diese Gebühr auch auf bis zu 50 € ansteigen.
Das kommt wohl nicht so oft vor, trotzdem würde ich den Hinterhof dann vielleicht lieber meiden.
Dass es jetzt Vorgaben gibt, wo man parken darf, ist ja an sich nichts Neues. Die Stadt hat ja auch Vorgaben, wenn ich mein privates Rad von der Feuerwehrzufahrt abstelle, dann gibt es auch Ärger. Wieso bringt die Bahn jetzt diese neuen AGBs ausgerechnet jetzt raus?
Das hat mehrere Gründe. Also einmal die Beschwerden, da rufen Leute halt auch ständig an, weil diese Fahrräder sie einfach stören. Dann treffen die sich wohl regelmäßig mit den Städten, die darüber diskutieren, wie das weitergehen soll mit auch falsch gepackten Rädern auf dem Gehweg und so weiter. Und man muss dazu sagen, es ist auch, so wie ich das verstanden habe, Teil einer PR-Strategie. Das schwingt da einfach so ein bisschen mit. In letzter Zeit sind ja viele Bikesharing-Anbieter dazugekommen, unter anderem der Anbieter O-Bike aus Singapur und O-Force China. Und die haben ja in einigen Städten schon wieder ihren Rückzug angekündigt und die Räder stehen da unbenutzt rum. Das kommt super schlecht an und die Politiker, wie zum Beispiel der Bezirksbürgermeister von Neukölln, Martin Hickel, haben schon eine Gebühr für die Betreiber gefordert, weil das einfach das Stadtbild so ein bisschen kaputt macht. Die sind genervt, weil es zu viel ist. Das wäre für die Bahn natürlich auch schlecht und so wollen sie eben die Städte überzeugen, dass sie sich an die Regeln halten.
Wie ist das denn bei den anderen Anbietern? Wie machen die das?
Das sieht tatsächlich relativ ähnlich aus, sowohl was die Gebühren angeht, als auch was Regeln angeht. Bei Mobike zum Beispiel kostet Falschabstellen auch 5 €. Bei Nextbike kann das ein bisschen teurer werden, aber vor allem, wenn man außerhalb von dieser festgelegten Fahrzone parkt. Das kostet dann 20 €. Beim Abstellen in einem öffentlichen Fahrradständer gibt es aber zum Beispiel keine Gebühr. Also ich würde sagen, egal bei welchem Anbieter man ist, die AGBs gut lesen und das Rad vernünftig parken, dann ist man safe.
Ich habe das gestern noch gesehen, es war jetzt kein Call-a-Bike, ne? Aber Frau holt sich irgendwie was zu essen hier aus dem Resto, stellt das Fahrrad mitten vor der Tür, mitten auf dem Gehsteig ab. Ich finde es immer wieder erstaunlich. Die Deutsche Bahn hat die Richtlinien, wo ihre Call-a-Bikes abgestellt werden dürfen, verschärft. Aber auch bei anderen Anbietern gibt es natürlich klare Regeln. Ilka Knigge aus unserem Team hier von Deutschlandfunk Nova hat die wichtigsten Infos für euch zusammengefasst. Und das war das Update schon wieder für heute Abend. Ilka und ich sind am Start. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Macht's gut.
Abend. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.